Der große japanische Komponentenhersteller wird in diesem Jahr und in diesem Monat 100 Jahre alt. Und im Gespräch mit Andries Gastra haben wir schon einiges zu seiner Geschichte gelernt. Natürlich interessiert uns die Geschichte, aber wenn wir heute rausgehen und uns aufs Rad setzen und Rad fahren, dann interessiert uns natürlich die heutige Technik, die heutige Funktion und vielleicht auch ein kleiner Ausblick.
Ganz genau. Und deswegen haben wir uns einen Mann eingeladen, der relativ oft hier in diesem Fahrradpodcast zu hören ist, aber der sich vor allen Dingen auch mit diesem Thema auskennt, mit Shimano. Wir haben nämlich neulich erst über einen italienischen Hersteller gesprochen, der auch sich mit Schaltwerken und ähnlicher Technik auseinandersetzt. Campagnolo heißt er. Und heute geht es um Shimano und deswegen ist Jens Klötzer, der Mann vom Tourmagazin, natürlich wieder hier im Studio. Wir freuen uns sehr auf Abstand. Schönen guten Tag.
Freue mich auch. Guten Tag.
Hallo Jens.
Jens, viele Leute, viele Hörerinnen und Hörer wissen es natürlich, du bist der Technikchef beim Tourmagazin, das haben wir schon häufiger gesagt. Wenn du jetzt so auf deinen Arbeitsalltag blickst, ist der ohne Shimano überhaupt noch vorstell- und denkbar?
Überhaupt nicht, nee. Also Shimano prägt das Fahrrad im Allgemeinen und das Rennrad im Speziellen schon seit Jahrzehnten. Und wenn ich allein auf unsere Testräder schaue, die wir so ins Haus kriegen, da sind, glaube ich, 99% mit Shimano ausgestattet. Nach Alternativen muss man wirklich suchen und wir müssen uns aktiv auch um die Wettbewerber kümmern, sonst wäre das Heft eigentlich fast nur mit Shimano.
Das heißt, Shimano pflegt auch einen sehr guten Draht zu euch und versorgt euch da entsprechend?
Also das ist nicht unbedingt der Grund dafür. Das tun die anderen natürlich auch. Der Grund ist einfach die Marktmacht der Japaner, die es geschafft haben, gerade so im Komplettradbereich eine unangefochtene Marktführerschaft sich zu erarbeiten und einfach fast alle Räder mit Shimano ausgestattet sind und jeder, der ein Fahrrad hat, irgendwie damit in Berührung kommt.
Ich wollte dich eigentlich nach der Relevanz Shimanos für die technische Entwicklung des Fahrrads in den vergangenen Jahrzehnten fragen. Du hast es, glaube ich, fast schon vorweggenommen.
Man kann da natürlich noch ein bisschen präziser werden. Also Shimano hat angefangen, erstmal die vorhandene Schaltungstechnik mehr oder weniger zu kopieren, so in den 70er Jahren, als sie versucht haben, da auf dem Markt Fuß zu fassen. Und wie das so für japanische Verhältnisse üblich ist, haben sie es dann perfektioniert, hochskaliert und es geschafft, gute Technik vor allen Dingen massentauglich und zu günstigen Preisen anzubieten, indem sie sehr große Stückzahlen davon produziert haben. Und dann haben sie ja auch das Zeug dazu gehabt, die Sachen zu verfeinern und besser zu machen und auch Innovationen auf den Markt zu bringen, die bis heute die Technik dort prägen.
Gibt es denn bestimmte Eigenschaften oder Dinge, die ja Shimano quasi exklusiv hat, also wo man sagen kann, das ist übergreifend für alle Shimano-Produkte?
Ja, sie haben schon einen gewissen Ruf, das könnte man durchaus sagen, nämlich, dass die Sachen, wenn sie auf den Markt sind, in der Regel ausgereift sind und perfekt funktionieren. Da gibt es Ausnahmen, auch aus der jüngeren Vergangenheit, aber das Zeug muss man sagen, dass man es eigentlich bis in die unteren Preisklassen, also selbst die ganz, ganz billigen Schaltungen und Bremsen, tadellos funktionieren. Und das ist die große Stärke und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie so groß geworden sind.
Eine Sache, die Shimano aber noch nicht geschafft hat, fällt mir gerade so beim, wo wir drüber reden, sind ein. Es ist noch nicht so ein Begriff wie jetzt Tempo oder so. Also man sagt nicht, meine Shimano ist kaputt, oder? Also jetzt so im ganz normalen Alltag. Oder kennt ihr Leute, die sowas sagen?
Ich nicht.
Also für die Produktgruppe, ne? Das ist sozusagen, das fehlt vielleicht noch auf dem i-Tüpfelchen nach 100 Jahren.
Ja, wir kennen, glaube ich, trotzdem Menschen, die ganz komische Sachen sagen im Fahrradkontext in einer gewissen Insidersprache. Mir fällt es immer auf, wenn ich Leute über was anderes reden höre, zum Beispiel über Computer. Aber hier soll es ja um Shimano gehen, das heißt, Shimano ist noch nicht zum sogenannten Gattungsbegriff geworden.
Was mich aber trotzdem interessiert, ist die Frage, die japanische Wirtschaft insgesamt, die Industrie, hat ja so in den 60ern, 70ern so einen richtigen Boom bekommen. Damals ging es so richtig los, man hat irgendwie den Weltmarkt erobert in ganz verschiedenen Bereichen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Marken, die mittlerweile doch zu einem Gattungsbegriff geworden sind, weiß ich nicht, Toyota, Sony und so, die vielleicht noch größer sind auch als Shimano. Spielt Shimano da rein? Also ist das so eine ähnliche Entwicklung, eine typisch japanische Industrieentwicklung?
Absolut. Also da gibt es durchaus Parallelen zeitlich. Und das hat sicherlich gesellschaftliche und politische Gründe. Das war eine Zeit, wo sich Japan dem Weltmarkt geöffnet hat und die Globalisierung einfach so in Gang kam. Und da ist Shimano auch ein typisches Beispiel, wie sie mit einer pedantischen Qualitätspolitik und eben genaues Hinschauen, was der Kunde will und wie man sowas besser machen kann, dort auch großen Erfolg gefeiert hat, wie eben auch Marken wie Toyota oder die vielen Elektronikkonzerne, klar.
Dein Kollege Robert Kühn, auch aus der Technikredaktion bei euch, der hat ja vor einer gewissen Zeit mal ein Firmenporträt geschrieben und ist dafür auch in Japan gewesen, also bei Shimano. Mit welchen Eindrücken ist er denn zurückgekommen?
Auch eben dass das Perfektionisten sind und dass sie einen sehr, 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 sehr großen Wert auf Qualität legen und auch auf Qualität in großer Masse legen. Was er dort auch festgestellt hat, ist, dass sie die Verarbeitung von Aluminium zum Beispiel zur Perfektion getrieben haben. Viele andere Hersteller sind dann irgendwann, als man mit Aluminium an die Grenze gekommen ist, bei den Schaltgruppen und auch bei Bremshebeln und so, dahin gekommen, dass sie die aus Carbon gefertigt haben, was natürlich viel teurer ist und so. Und das ist vielleicht auch nochmal auf die Frage, was so Shimano-Produkte übergreifend auszeichnet, ist, dass sie ja oft ein bisschen schwerer sind als andere Produkte, aber dafür eben qualitativ hochwertig. Und das hat auch mit diesem Fokus auf den Werkstoff Aluminium zu tun. Sie haben irgendwann mal eine Carbonkurbel gebracht in ganz kleinen Stückzahlen, allein um zu zeigen, dass sie es eigentlich können. Aber bis heute haben sie ja Hauptaugenmerk auf Alu. Und das ist das, was auch Robert da festgestellt hat. Riesige Maschinenparks, die total durchorganisiert sehr hohe Qualität in hohen Stückzahlen herstellen können.
Sind das auch so die zentralen Stärken von Shimano? Diese hohen Stückzahlen, sehr hohe Qualität, alles auf einmal sozusagen?
Absolut. Also vom Corona-Jahr jetzt mal abgesehen, kann man sicher sein, dass man Shimano-Produkte immer und überall auf der Welt bekommt. Auch die sehr gute Ersatzteilversorgung hängt damit natürlich zusammen. Es hat einfach so eine wahnsinnige Verbreitung, dass man die Sachen zu günstigen Preisen und bei allen Gelegenheiten bei jedem Händler erstehen kann. Das ist natürlich auch ein Grund zum Kauf für jemanden, der sich dafür interessiert.
Welche Schwächen siehst du bei Shimano?
Nicht allzu viele. Also es gibt manchmal Fälle, wo sie Innovationen auf den Markt gebracht haben, die fragwürdig sind und wo sie dann auch sehr lange daran festhalten. Also da merkt man oft auch so eine typische japanische Eigenheit, dass man sich sehr schwer tut, damit Fehler einzugestehen und Fehlentwicklungen einzugestehen. Das könnte eine Schwäche sein. Wie gesagt, die Sachen sind auch ein bisschen schwerer und vielleicht nicht ganz so advanced, wie es jetzt die Konkurrenz versucht. Versuchen sich natürlich auch abzusetzen davon. Aber ansonsten tut man sich wirklich schwer, bei den Sachen Schwächen zu finden, zumindest funktional.
Jetzt kennt man so diesen Shimano Nimbus, ne, den du auch schon genannt hast. Also Aluminiumverarbeitung auf höchstem Niveau, Innovation, wenn man das kaufen kann, dann funktioniert das. Was dem zum Beispiel so ein bisschen entgegenläuft, ist zum Beispiel der Instagram-Account Thanks Shimano. Da werden Bilder gebrochener Kurbeln gesammelt. Ich gehe davon aus, du kennst den.
Ich habe davon gehört, aber ich studiere den nicht regelmäßig, ja. Klar. Also natürlich, Schadensfälle gibt es überall und ja nicht nur bei Shimano und nicht nur bei der sondern auch bei der Konkurrenz. Ich glaube, was so auf den ersten Blick aussieht wie eine Häufung von kaputten Sachen, kommt in erster Linie auch mit der hohen Verbreitung, dass einfach wahnsinnig viel davon in der Welt unterwegs ist und da geht eben in seltenen Fällen was mal kaputt und wenn es gesammelt wird, sieht es dann nach viel aus.
Jetzt kennst du dich ja besonders gut mit Rennrädern aus und mit Rennradkomponenten. Würde denn die Mountainbike-Redaktion das auch unterschreiben, was du da so sagst?
Mittlerweile glaube ich nicht mehr ganz. Also so in den 90er Jahren und Anfang des neuen Jahrtausends sicherlich. Also mit dem Mountainbike ist Shimano auch groß geworden und hat dort sehr große Erfolge gefeiert wirtschaftlich. Aber inzwischen spielt dort SRAM auch eine ganz große Rolle. Vor allen Dingen, weil sie Innovationstreiber sind. Da hat sich Shimano im Mountainbike-Bereich immer ein bisschen schwer getan und SRAM hat damit verschiedenen Innovationen, wie zum Beispiel den Einfachantrieb mit nur einem Kettenblatt, dort eben Schlaglichter gesetzt, die durchaus erfolgreich waren und die dann auch dazu geführt haben, dass die dort ganz schön den Marktanteile abluchsen konnten. Deswegen ist die Situation dort ein bisschen anders als im Rennradbereich, aber immer noch, also gerade im mittleren, im unteren Preisbereich spielt auch dort Shimano immer noch eine Riesenrolle.
Wir reden ja in diesem Podcast schon wirklich ganz, ganz lange und eigentlich auch schon am längsten über das immer noch diskutierte Thema Scheibenbremsen am Rennrad. Aber mal von dieser Diskussion abgesehen, als die eingeführt wurden, hat Shimano sie mit diesen Sandwich-Scheiben aus Aluminiumkernen und Stahlflanken ausgerüstet, die dann den kleinen Durchmesser von 140 mm haben sollten. Da hat sich dann Jens Klötzer mit Gewichten behangen in den Alpen auf ein Rennrad gesetzt, ist eine steile Abfahrt mehrmals runtergefahren und der Aluminiumkern ist geschmolzen. Das hat damals wirklich für einige Aufregung gesorgt und heute sieht man auch die meisten Rennräder mit 160 mm Rotoren, also größeren Bremsscheiben. Was mich jetzt interessieren würde, wie reagiert Shimano auf sowas?
Zunächst mal gar nicht. Also das hat den Anschein, als perlt es sowas erstmal ab und da kam überhaupt keine Reaktion. Obwohl völlig klar war, dass der viel zu kleine Bremsscheibendurchmesser reicht einfach nicht. Also es sind ja die gleichen physikalischen Gesetze wie beim Mountainbike und dort reden wir von 180 oder gar 200 mm Durchmesser. Und mit der Einführung am Rennrad hat man sich wahrscheinlich gedacht, um das den Rennradlern so ein bisschen schmackhaft zu machen, weil das Gewicht halt höher wird und die Optik anders wird, versuchen wir es erstmal so gut wie möglich zu verstecken mit diesen kleinen Scheiben. Und die sind eben überhitzt. Was damals bei der Einführung der Fall war, ist, dass die 140 mm der Normalfall waren und es gab aber auch 160er Scheiben für gehobene Ansprüche, sage ich jetzt mal. Unsere Geschichte hat damals überhaupt keine Rückmeldung von Shimano provoziert, aber in dem Folgejahr, in dem nachfolgenden Modelljahr, wurde diese Empfehlung umgekehrt. Also die 160 mm waren die Normalität und es gab 140 mm für Cross-Einsätze oder leichte Piloten und wo es nicht viele Abfahrten gibt und so. Ob das jetzt allein unser Verdienst war, kann ich nicht sagen. Daran sieht man auch so, dass die Kommunikation nach außen hin da durchaus Schwächen hat. Also da gibt es keinen Rückruf, da gibt es kein großes Tamtam. Also davon gibt es einige Fälle. Es gab auch schon gerissene Ketten und so, wo es nie irgendwie große Kommunikation von Shimano gab, sondern das wird zwar kulant, aber in aller Regel still und heimlich irgendwie abgearbeitet. Ja.
Da sprichst du ein interessantes Thema an. Du hast das Thema Rückruf genannt. Und ich habe so ein bisschen rumgefragt bei ein paar Fahrradleuten, ja, Fahrradleuten eben, also für die das Fahrrad eine gewisse Bedeutung hat im Leben, habe nach Positivpunkten und Negativpunkten gefragt zu Shimano. Fast alle haben gesagt, sehr gute Funktion. Wenn es einmal draußen ist, funktioniert es richtig gut. Als Negativpunkt kam Inkompatibilitäten. Gibt so ein paar Sachen, ja, verschiedene Standards, wie man eine Scheibenbremse am Mountainbike montiert. Und das Verhalten bei Problemen, also bei ja, Qualitätsproblemen, die es offensichtlich in größerer Stückzahl gibt. Und da würde ich als erstes mal die Frage stellen, wenn jetzt zum Beispiel eine Scheibenbremse am Mountainbike nicht richtig funktioniert und sich der Druckpunkt verändert bei verschiedenen Temperaturen, ist es dann Shimano, die da schlecht reagieren oder müssen wir da nicht vielleicht auch über einen Importeur sprechen?
Natürlich ist es in erster Linie mal der Importeur, weil das ist ja der erste Ansprechpartner. Beziehungsweise in der Kette ist es erstmal der Händler, bei dem ich mich über dieses Problem beschwere. Und ja, die alle sind natürlich auf die Reaktion des jeweils darüber geordneten Partners angewiesen. Aber klar, in Deutschland ist es Paul Lange, der Hauptimporteur für Shimano, der sich auch um alle technischen Probleme kümmert, die hier als Reklamation im Land auftreten. Und ich muss aber sagen, dass Paul Lange sich durchaus Mühe gibt und die schon immer sehr kulant sind. Und gerade wenn es ein Problem ist, was bekannt ist, dann versucht man das im Einzelfall immer jeweils auch kulant zu regeln. Aber wie gesagt, offizielle Rückrufe und sowas, dafür wäre die Firma Shimano verantwortlich. Die erlebt man selten bis gar nicht.
Jetzt haben wir schon über einige positive Aspekte zum Thema Shimano und auch über Kritik gesprochen. Ich würde dich jetzt trotzdem als Person, als in deiner Funktion und vielleicht auch in deiner Funktion als Fahrrad-Nerd fragen, was sind denn für dich so die drei herausragenden Shimano-Produkte oder Innovationen, wo du wirklich sagst, das begeistert mich auf eine gewisse Art und Weise, was sie da gemacht haben?
Also für den Rennradbereich fallen mir sofort zwei ein, die das Rennrad auch absolut geprägt haben. Beide haben mit Schaltungen zu tun und beide haben mit Komfort zu tun. Das ist erstmal Anfang der 90er oder 1990 war es, glaube ich, schon der Schalthebel am Bremshebel, damit ich die Hand nicht mehr vom Lenker nehmen muss, ist heute nicht mehr wegzudenken.
Das war für mich damals eine Revolution, ja.
Absolut. Und rennentscheidend, kann man auch sagen. Es gab wenige Entwicklungen, die rennentscheidend waren, aber das war eine. Und auch die DI2 zählt für mich dazu. Man muss da zwar einschränkend sagen, dass der Wettbewerber Campagnolo deutlich früher daran gearbeitet hat, aber Shimano haben es einfach schnell zur Perfektion entwickelt. Und das war auch so ein Produkt, was, so wie es auf den Markt kam, perfekt funktionierte, immer und unter allen Umständen und das Fahren einfach super komfortabel gemacht hat.
Und wir müssen noch kurz dazu sagen, dass es sich bei der DI2 um eine elektronische Schaltgruppe handelt, für die Leute, die die Abkürzung nicht kennen. Und dann kommst du noch mit deinem dritten Produkt, was du auf irgendeine Art beeindruckend findest.
Das ist, glaube ich, kein Produkt, sondern das ist so ein ganzer Prozess, so eine ganze Entwicklung. Und zwar das Perfektionieren des Schaltvorgangs. Also das Wechseln der Kette von einem Zahnrad auf das andere. Das hat anfangs immer gerappelt, auch bei Shimano hat es anfangs gerappelt, aber sie haben mit jeder Generation von Schaltungen, die sie entwickelt haben, genau daran gearbeitet und haben sich unglaubliche Sachen einfallen lassen. Also so Steighilfen, die man heute überall kennt, die der Kette helfen, auf das nächste Ritzel zu klettern. Oval geformte Kettenblätter, die breiter sind, damit sie die Kette früher auffangen. Wahnsinnig steife Kettenblätter, die sich beim Schalten nicht mehr verbiegen. Ausgefeilte Umwerferkäfige, die mit kleinen Rampen die Kette führen und so weiter. Das ist schon verrückt, was man in so einen kleinen Vorgang alles an Energie und Ingenieurstum reinstecken kann und wie geschmeidig das inzwischen funktioniert. Ja.
Das hat interessanterweise auch Andries Gastra erzählt, die Evolution vom Hebel, vom Schalthebel zum Klick, irgendwie alleine das ist ja schon ein Riesenschritt. Wir haben ja in dieser Podcast-Folge auch schon drüber gesprochen, wie Shimano überhaupt auf den hochwertigen Fahrradmarkt vorgedrungen ist und dort auch eben mit Schaltungen mittlerweile ja total dominiert. Siehst du das eigentlich auch für die Zukunft so oder kann sich da doch was verschieben? Mountainbike hast du schon angesprochen.
Also man hofft es natürlich, weil so Konkurrenz natürlich auch das Geschäft und die Innovation belebt. Im Moment haben wir sowas so ein bisschen wie ein Monopol und das schränkt halt auch die Auswahl ein und so. Es bleibt zu hoffen. Aber wenn die Japaner so weiterarbeiten, wie sie es in den letzten Jahrzehnten getan haben, dann wird es schwer.
Heißt aber auch, wenn wir mal noch auf ein anderes Segment gucken, nämlich auf den E-Bike-Markt. Andries Gastra hat da auch Zahlen genannt, also inwiefern Bosch zum Beispiel da in Absatzzahlen vorn liegt, dass das auch positiv zu bewerten ist aus deiner Sicht, weil da mindestens mal ebenbürtige Konkurrenz in dem Bereich vorliegt.
Auf dem E-Bike-Markt, meinst du jetzt? Ja. Aber das ist eine Situation, auf der man sich nicht ausruhen sollte. Also die Shimano hat immer gezeigt, dass sie auch gerne erstmal einen Markt beobachten und gucken, was da passiert und eben auch genau hingucken, was dort gefragt wird. Wo sind die Schwächen der anderen Produkte, um dann mit was Besserem einzusteigen und das billiger und in größeren Stückzahlen. Und das kann dem E-Bike-Markt auch passieren. Und ich würde nicht sagen, dass auch ein Riesenkonzern wie Bosch unbedingt davor geschützt ist, von Shimano überrollt zu werden. Das kann schon passieren.
Da sind wir wieder bei der großen industriellen Kraft sozusagen, die vielleicht auch in der Firma liegt.
Als letztes möchte ich dir eine Frage stellen, Jens. Kennst du den Shimano-Ästheten-Effekt?
Nein.
Ich habe die Beobachtung gemacht, immer wenn eine neue Generation rauskommt, jetzt zum Beispiel von Rennradgruppen, ja, dann ist das, gibt es ein gewisses Geschrei. Diese Kurbel ist anders geformt, die sieht ja aus wie ein Raumschiff und jetzt beim letzten Mal sah sie aus wie ein halbes, jetzt sieht sie aus wie ein ganzes Raumschiff und das geht nicht mehr und das sieht nicht mehr schön aus. Und ein Vierkant hat es auch nicht mehr. Und dann verschiebt sich aber dieses ästhetische Empfinden, dass man erst davon herausgefordert ist und dann immer so zwei Generationen zurück, das war noch eine gute Kurbel. Und lustigerweise, wenn die neue Gruppe kommt und dann nochmal die neue, dann verschiebt sich auch dieser Abstand mit. Also das, was vor 10 Jahren hässlich war, ist jetzt, wird so langsam zum Klassiker und irgendwann wird man es dann wahrscheinlich verehren, weil alles, was danach kam, noch schlimmer war. Dieses Design ist schon umstritten manchmal, oder?
Absolut, die setzen beim Produktdesign auch Akzente, das muss man sagen und ganz interessant, den Effekt, den du ansprichst, den kenne ich natürlich schon und habe ich auch schon beobachtet. Ich habe mir an der Erklärung aber bisher die Zähne ausgebissen, weil man sagt das ja bei einem Auto auch nicht, boah, ist der hässlich irgendwie, der letzte war der viel schönere. Bei Fahrradgruppen passiert das ja oft, nicht nur bei Shimano, sondern auch bei Campagnolo oder SRAM-Sachen.
Bei Musik aber passiert das aber auch. Das erste Album war noch gut, aber dann...
Ja, und damals habe ich es alleine gehört und die anderen nicht. Ja.
Aber man macht da tatsächlich immer die Beobachtung, dass es sich dann so, wenn die Sehgewohnheiten dann mal irgendwie sich ändern und sich dem angepasst haben, dann ist es plötzlich dann irgendwie kein Thema mehr und wird wahrscheinlich die nächsten Generationen immer so weitergehen.
Und wahrscheinlich wäre es für einen Hersteller auch kein Kompliment, wenn die neue Kurbel einfach nicht auffallen würde.
Genau, ja, da zeigt sich, es hat sich was getan.
100 Jahre Shimano, jetzt im März 2021. Wir haben drüber gesprochen, erst mit Andries Gastra, jetzt mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, der auch natürlich viel Erfahrung hat mit den Komponenten dieser Firma aus Japan. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ich habe eins gelernt, was vielleicht mein neues Motto wird: etwas schwerer, aber extrem hochwertig. Danke, Jens Klötzer.
Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal.